Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
Als meinen heutigen Gast möchte ich ganz herzlich Burkhard Horn begrüßen. Burkhard ist seit 1995 anerkannter systemischer Familientherapeut. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Arbeitsfeld Suchterkrankungen. Seit knapp 40 Jahren ist er als Suchtherapeut im ambulanten und stationären Bereich und als Lehrbeauftragter für verschiedene Institutionen tätig. Parallel dazu ist er ebenso langjährig tätig im Elementarbereich. Er begleitet und fördert Kinder vornehmlich in Kiga und Vorschule. Burkhard und ich kennen uns seit einigen Jahren. Wir hatten aber bisher keine tiefergehenden fachlichen Verknüpfungen miteinander. Als wir uns jetzt wieder begegnet sind, haben wir uns über unsere professionellen Tätigkeiten ausgetauscht. Und da haben wir ganz schnell festgestellt, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Burkhards Ansinnen ist insbesondere die Suchtprävention im Bereich von Kiga, Vorschule, Grundschule. Mein Interesse liegt darin, den familienaktivierenden Ansatz mit seinen Aspekten des Kindesschutzes, der Gefährdungsminimierung, der förderlichen Entwicklungsbegleitung auch stärker im Bereich der Elementarpädagogik zu platzieren. Im Austausch darüber, was uns in der Praxis begegnet, sind wir schnell zu dem Bild gekommen, dass es ganz große Schwierigkeiten im Umgang mit dem Thema gibt. Wir konnten fehlendes Wissen genauso vorfinden wie Unsicherheiten in Bezug auf Handlungsmöglichkeiten. Was kann ich eigentlich konkret tun oder was ist auch meine Aufgabe als Fachkraft gerade in diesem Bereich? Unsere Überlegungen mündeten darin, diese Bereiche Suchtprävention und aktivierendes Arbeiten miteinander zu verknüpfen und Schulungsmöglichkeiten anzubieten. Wir haben also jetzt unterschiedliche Formate für Schulungen, Workshops, Weiterbildungen entwickelt. Vorab haben wir aber zunächst den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. Wir haben eine Veranstaltung für Fachkräfte, aber auch für Betroffene durchgeführt. Gerade auch, um das Thema Suchtprävention sichtbarer zu machen. Unter dem Titel »Alles total geheim – Kinder, Angst und die Sucht der Eltern« haben wir gemeinsam mit der Kollegin Nicole Messner drei nebeneinander stehende Aspekte präsentiert. Burkhard hat dabei zunächst Fakten und Informationen zur Themenstellung beigetragen. Ich selbst habe dann die Bereiche Haltung, professionelles Handeln und Kompetenzerwerb in den Blick genommen und Nicole hat sich als Kindergartenleiterin der Situation der Kinder und dem Erleben in der Praxis angenommen. In unserer heutigen Folge wollen wir uns insbesondere der Frage der Motivation und der Notwendigkeit für die Suchtprävention im Bereich der Kinder zuwenden und auch die Chancen der Verknüpfung von Suchtprävention und familienaktivierendem Ansatz betrachten. Den hohen Bedarf, sich dieser Themenstellung zuzuwenden, den konnten wir ganz deutlich aus den Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung entnehmen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Also sei begrüßt in unserem Podcast. Du bist im Bereich von Suchtprävention unterwegs. Was ist deine Motivation insbesondere in Bezug auf Suchtprävention im Elementarbereich? Hast du dir ja auf die Fahne geschrieben und so sind wir ja auch zueinander gekommen. Was ist so deine Motivation, deine Ausgangslage, deine Idee?
Das ist im Grunde genommen eine ziemlich lange Geschichte, weil das fing in den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre an. Eine Suchtberatungsstelle in Goslar war ich tätig, als Suchtkrankentherapeut und zuständig für Prävention. Und es wurde ziemlich schnell klar und deutlich, dass Sucht nicht auf eine Generation beschränkt ist. Natürlich die Familie betrifft, klar, aber auch schon Vorgenerationen. Und Anfang der 90er Jahre gab es sehr gute Studien und Untersuchungen, die zeigten, dass etwa ein Drittel der Kinder aus alkoholbelasteten Familien selber wieder alkoholkrank werden, ein weiteres Drittel an psychischen Störungen erkrankt und ein Drittel eine Resilienz entwickelt. Da war bei mir natürlich sofort die Frage da, wenn wir wissen, dass aus Alkoholikerfamilien ein Drittel der Kinder selbst eine Sucht entwickelt, warum setzen wir da nicht Prävention an? Und es gab verschiedene Konzepte in Amerika und in Kanada, die sehr erfolgsversprechend waren, aber es wurde nachher kein Geld mehr dran investiert. In Deutschland gab es in den 2005er bis 2009er Jahren verschiedene punktuelle Präventionsansätze, die aber alle relativ schnell nach 2-3 Jahren geendet haben, weil da keine Finanzierung mehr war.
Hast du eine Idee, warum da kein Geld für investiert wird?
Weil die ganze Thematik sehr belastet ist. Das heißt, Alkohol ist eine Droge, die legitimiert ist. Das heißt mit anderen Worten, sie ist eine Alltagsdroge und sie gestaltet unseren Alltag zum Beispiel bei Festivitäten, bei besonderen Anlässen mit. Und jeder denkt, die ist legal, also ist sie gut. Wenn aber Leute abrutschen in die Krankheit Alkoholismus, dann ist sie sehr angstbesetzt. Nach dem Motto, ist der jetzt suchtkrank? Ich trinke ja selber auch. Wie ist das Ganze, wie gehe ich damit um? Das ist eine große Frage.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, insbesondere jetzt in Bezug auf die, oder in Verbindung mit der Legalisierung von Cannabis. Als relativ im Verhältnis zur Alkoholsucht geringfügigen Umfang, aber die gesellschaftliche Diskussion ist ja viel, viel heftiger.
Völlig klar, das ist tatsächlich so. Wir haben im Jahr, gerade dieses Jahr wurde das veröffentlicht, 1,4 Millionen diagnostizierte Alkoholkranke und zwischen 45.000 und 60.000 Alkoholtote. Und die zweithäufigste Art, ins Krankenhaus zu kommen, im stationären Bereich, ist alkoholbedingt. Das ist ein Riesenproblem. Wir hatten im letzten Jahr 2 Tote durch Cannabis. Der eine hat einen Kreislaufkollaps und der andere einen Unfall. Die Verhältnismäßigkeit ist überhaupt gar nicht gegeben. Das heißt, man müsste eigentlich vom gesunden Menschenverstand her denken, mein Gott, das ist eine gefährliche Droge, die muss eigentlich verboten werden. Und Cannabis, die relativ harmlos ist, wo wir wissen, dass es wenige Vorteile hat, das wird verteufelt. Da hast du völlig recht. Ja.
Wie ist so die Idee, diesen Suchtgedanken oder diese Abhängigkeitsgedanken zu transferieren, zu sagen, das muss insbesondere im Elementarbereich eine größere Bedeutung haben?
Weil wir dort die ersten Auffälligkeiten bemerken. Es gibt eine Studie in Österreich, die besagt, dass etwa 50% der Kinder in der Jugendhilfe, in der stationären Jugendhilfe, aus alkoholbelasteten Familien kommen. Aber die Konzepte gibt es nicht für diese Kinder. Die werden nach allen möglichen Konzepten behandelt. Meistens sind das theoretische Konzepte, aber nicht konkret am Kind selbst. Und im Elementarbereich haben wir ganz viele Auffälligkeiten in Kindergärten, da berichten Erzieherinnen von Erziehern, die sich zurückführen lassen aus der Herkunft aus einer alkoholbelasteten Familie. Aber das wird dann vermieden, weil nämlich die Angst da ist, die Mutter ist Alkoholikerin, die spreche ich jetzt gar nicht an. Das Thema ist sehr angstbesetzt und innerhalb der Familie wird es ja auch nicht thematisiert. In der Alkoholikerfamilie ist es so, der Betroffene ist nicht alkoholabhängig, es darf nichts nach außen bringen, alles wird unter einer Decke gehalten, unter der alle leiden, in großem Maße. Und die Kinder sind auffällig in Kindergärten und die brauchen auch Hilfe. Und meine Erfahrung ist auch ganz einfach, wenn das offen gemacht wird, geht es den Kindern besser.
Das bedarf ja aber zum einen eine Kenntnis darüber, wie kann ich diese Auffälligkeiten, die ich bei den Kindern feststelle, werten, einordnen, und es bedarf fachliches Know-how von den professionellen Betreuenden, letztlich damit umzugehen. Und das setzt ja dann auch voraus, eine eigene Haltung und Einschätzung des eigenen Verhaltens bezüglich Süchten.
Ganz genau. Und dazu bedarf es einer sehr konkreten Fortbildung, die sehr viele Eigenanteile des Teilnehmers hat. Und da kommen wir zusammen, nämlich mit FAM. Hm. Weil diese Methodenvielfalt von FAM ein wichtiges Werkzeug ist, um A, die Kinder zu identifizieren und wie gehe ich damit um. Und so sind wir zusammengekommen und das Ganze entwickelt sich natürlich. Wir machen hier Pionierarbeit, das muss man wirklich so sagen, das wird auch so von Fachleuten gesehen. Und wir lernen selber daran. Wir hatten jetzt eine Fortbildung in Dangast mit sehr großer Resonanz. Und es kam auch die Nachfrage, ob wir die nochmal wiederholen können, die Veranstaltung. Das heißt, das Problem wird überall gesehen, aber es wird dann nicht mit umgegangen, weil das sehr angstbesetzt ist, die ganze Thematik.
Das ist ja letztlich Fundament von FAM. Auf der einen Seite die eigene professionelle Haltung zu reflektieren, ohne erstmal zu werten, sondern erstmal eine Reflexion darüber zu haben, so was sind meine Ansatzpunkte, was sind meine vielleicht auch Glaubenssätze in Bezug auf Suchtverhalten, was sind meine biografischen Erfahrungen und auf der anderen Seite methodisches Know-how, Handwerkszeug, wie kann ich beispielsweise auf Kinder einwirken, wie kann ich Resilienzen ganz gezielt stärken, wie kann ich aber auch mit Eltern dieses Thema besprechen und platzieren.
Das Ganze hat im Grunde genommen einen sehr nachhaltigen Effekt. Das bedeutet, wenn der Erzieher, der Pädagoge das Werkzeug hat, um diese ganze Suchtgeschichte aufzumachen, passiert eine ganze Menge. A, bei den Kindern entsteht Entlastung. Sie wissen auf einmal, wo diese mysteriöse Angst herkommt, dieses Unsicherheitsgefühl innerhalb der Familie, dieses nichts sagen dürfen. Und ich habe ganz einfach die Erfahrung auch gemacht, dass dann der Betroffene motiviert wird, zu sagen, na, vielleicht gehe ich doch mal zur Suchtberatung oder vielleicht muss ich doch mal in hellen Momenten mal gucken, was zu machen. Das heißt, der Ansatz an sich kann sehr, sehr nachhaltig und sehr effektiv sein.
Ja, also ich finde das ja vollkommen faszinierend, dass du da ja schon 40 Jahre da im Geschäft bist, jetzt nochmal mit Energie sich dem Thema zuwendest, so, ne, was treibt dich an?
Das Alter. Zum einen, ich beschäftige mich mit der Thematik seit 20 Jahren und versuche immer wieder neue Ansätze zu finden. Und die Begegnung mit Rüdiger hat was ausgelöst. Da sehe ich zum ersten Mal die Chance, dass wir auf einer Basis Fortbildung anbieten können, wo ganz viele profitieren und letztendlich die Kinder aus suchtbelasteten Familien. Das ist eigentlich für mich so die Hauptmotivation, weil ich habe in meiner Vorschularbeit ganz häufig erlebt, ich hatte ganz viele, dass es tatsächlich etwas bewegt, wenn man die Sache aufmacht. Und ich hatte letztens halt häufiger ehemalige Schüler, Vorschüler wieder getroffen, die gesagt haben, das war damals der Punkt, dass es mir heute so gut geht. Das ist ein bisschen überzogen, aber zusammengefasst. Mhm.
Was ist der Wunsch oder die Idee letztlich im Hinblick auf eine Perspektive, was wäre für dich ein Erfolgskriterium, wo du sagst, oh, dafür hat sich das jetzt aber nochmal gelohnt, mich auf den Weg zu machen?
Wenn es uns gelingt, durch Fortbildung pädagogische Mitarbeiter zu befähigen, Kindern frühzeitig zu helfen, mit ihren Problemen klarzukommen, eine Resilienz zu entwickeln.
Ja.
Das wäre ein Riesenerfolg. Und wenn das nur 2, 3 Kinder sind, ist jedes Kind ist ein Erfolg.
Ja, ich würde ja in Bezug auf FAM das noch ein bisschen niedrigschwelliger machen. Also gar nicht mal Fortbildung, das Fortbildung heißt ja letztlich schon, gehe ich da freiwillig hin, habe ich ein eigenes Interesse oder werde ich geschickt? Oder habe ich tatsächlich erstmal nur eine Idee davon, dieses Thema, das begleitet mich in meiner beruflichen Tätigkeit und damit muss ich mich ein bisschen auseinandersetzen. Also letztlich nur diesen Gedanken erstmal zu pflanzen, das Thema präsenter zu machen. Könntest du dem so folgen?
Uneingeschränkt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Das heißt, das, was wir jetzt angefangen haben, das, die Resonanz, die ich höre von unserer Veranstaltung, ist durchweg positiv. Und das motiviert natürlich uns auch weiter, dieses kleine Pflänzchen zu gießen und pflegen, damit es größer wird und letztendlich irgendwann ein ganz wichtiges Hilfsmittel in der pädagogischen Arbeit wird.
Mhm. Wo siehst du Hemmnisse?
Die größten Hemmnisse sind die eigene Person. Das heißt mit anderen Worten, was du vorhin schon gesagt hast, wir haben alle, oder die meisten von uns haben alle ein Problem mit Alkohol. Mhm. Bei Festivitäten konsumieren, ja. Abends das gute Nachtbier auch, ja. Okay. Aber wenn es um die Krankheit Alkoholismus geht, haben wir eine ganz, ganz große Hemmschwelle, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wie viele Leute wissen zum Beispiel in der Nachbarschaft, der ist Alkoholiker. Aber keiner spricht ihn an. Alkoholiker sagen immer, ich bin davon, trockene Alkoholiker sagen immer, ich bin davon weggekommen, weil die Leute mich angesprochen haben, von dir reflektiert haben, mit dir stimmt was nicht, du hast ein Alkoholproblem. Weil der Alkoholiker selber geht davon aus, er ist nicht alkoholkrank. Der Alkoholiker sagt, alle Menschen sind schuld an meiner Sucht, aber nicht ich. Und durch Reflexion, durch andere Menschen, wenn das gespiegelt bekommt, kommt so langsam ein Zweifel. Und das kann man nutzen, das ist eine mögliche Motivation.
Bei Alkoholikern ist es ja häufig oder in den allermeisten Fällen so, dass es mindestens genauso viele Co-Abhängige gibt, auch im engsten Umkreis. Wie sollen die so mit berücksichtigt werden? Also wie soll das Thema auch Platz haben? Hat das überhaupt Platz?
Das hat einen Platz. Das ist meiner Erfahrung nach ist das ein Automatismus. Sobald der Angehörige oder auch das Co-Alkoholikerin oder Co-Alkoholiker darüber sprechen und es aufmachen das erste Mal, passiert eine ganze Menge. Nämlich dieses mysteriöse Geheimnis, dieses angstbesetzte Geheimnis Alkoholismus wird offen gemacht und es führt zu einer Entlastung. Meine Erfahrung ist ganz einfach die, dass Ehepartner, Partnerinnen viele Jahrzehnte mitspielen. Co-Alkoholismus, das passt. Weil der Alkoholiker selber hat nur eine Beziehung in seinem Leben und das ist die Beziehung zum Alkohol. Alle anderen Beziehungen, auch in die Familie, sind nebensächlich und dienen, sein Suchtsystem aufrechtzuerhalten. Wenn das aber durchbrochen wird, das heißt, es wird offen gemacht, die Krankheit, dann passiert bei den Angehörigen zu 99% eine große Entlastung. Jetzt können wir darüber reden. Jetzt müsste das nicht mehr zudecken. Jetzt kann ich mit meiner Angst umgehen. Da passiert eine ganze Menge. Und unser Weg über den Elementarbereich ist ja so, dass wir dabei auch die Eltern mit erreichen. Auch das nicht betroffene Elternteil. Und meine Erfahrung ist ganz einfach, dass in dem Erstgespräch ganz oft eine Erleichterung da ist, auch endlich spricht es jemand aus. Und dann kommt ganz viel von Betroffenen. Co-Alkoholiker. Mhm.
Was ist noch wichtig für dich, ne, in Bezug auf beispielsweise, wenn du sagst, wir sind jetzt hier, ich habe jetzt die Idee von dieser Aktivierung nochmal neu in mein Repertoire selber mit aufnehmen können. Gibt es da Dinge, wo du sagst, oh, das genau das konkret ist das?
Alkoholismus wird heute in Deutschland mehr verwaltet als therapiert. Alkoholkranke, die in Fachkliniken gehen, haben eine Rückfallquote von ungefähr, nach 3 Jahren, noch von ungefähr 75%. Das ist seit 30 Jahren so. Das bedeutet, dass die Effektivität des Konzeptes der Fachkliniken offensichtlich nicht so fruchtbar ist. Gerade im letzten Jahr gab es eine Studie über die anonymen Alkoholiker. Die haben eine Rückfallquote nach 5 Jahren, die liegt ungefähr zwischen 30% und 40%. Also wesentlich effektiver. Okay. Da ist natürlich die Frage, warum der Kostenträger, Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, dieses ineffektive System der Fachkliniken weiter unterstützt. Natürlich ist ein Arbeitsmarkt, ist ein eigener Markt. Und nicht die Selbsthilfeidee weiter stärkt, weil die sind viel effektiver. Ich kenne Alkoholkranke, die sind seit 30 Jahren bei AA. Wenn dann nur Alkoholiker sind, trocken und sind glücklich. Die haben gesagt, das ist das Konzept, was mir geholfen hat. Wir müssen im Grunde genommen umdenken. Und wenn wir hier anfangen, ist das schon ein Umdenken. Wenn wir im Elementarbereich anfangen mit unserer Idee. Denn Verwalten von Sucht ist für die Gesamtgesellschaft oder wenn man das systemisch sieht, hat der Alkoholismus, die Sucht, eine Funktion im Gesamtsystem der Gesellschaft. Das ist ein Medikament. Medikamentmäßig eingesetzt. Und die Leute sind ja 10, 15 Jahre als Alkoholiker pflegeleicht. Die werden jetzt auffällig, wenn sie dann das nicht mehr kontrollieren können, ihre Menge. Das heißt, im Grunde genommen ist dieser Ansatz, den wir haben, eine kleine Revolution. Mhm. Ein neuer Ansatz, der das unter Umständen einiges bewegen kann.
Also dieser klinische Bereich wäre dann nur in deinem Verständnis hilfreich für den Teil der Entgiftung und danach müssten andere Mechanismen stärker zum Tragen kommen.
Richtig. Als ich damals in der Suchtberatungsstelle in Goslar angefangen habe, hatten wir folgendes Konzept. Die Leute haben sich nach der Entgiftung, wie du das richtig sagst, das ist ein medizinischer Bereich, entscheiden können zwischen einer Fachklinik oder einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Das ist heute kaum noch. Heute ist wirklich, im Grunde genommen ist es ein Automatismus, dass die Leute dann in einem Klinik vermittelt werden. Mhm. Das müsste wieder offener gemacht werden. Das wäre ganz gut.
Ja, und Selbsthilfegruppe ist ja aber auch nochmal die Unterscheidung zwischen selbstorganisiert oder geleitet.
Richtig. Also ganz viele, im Grunde genommen ist es einfach so, dass ein Alkoholiker seinen eigenen Weg finden muss, so wie er den Weg in den Alkoholismus reingerutscht ist, individuell. Es gibt verschiedene Selbsthilfeinitiativen, Blaukreuz zum Beispiel, der an dem Alkoholiker und drei, vier andere noch. Und ich kenne Alkoholiker, die ganz einfach auch sich die verschiedenen Gruppen angeguckt haben. Mhm. Und die meisten bleiben eigentlich bei den Alkoholikern, anonymen Alkoholikern hängen, weil die eine sehr strukturierte Selbsthilfe haben, die doch das Gegenteil ist von dem, was der Alkohol mit den Menschen macht. Und darum sind die recht erfolgreich. Mhm.
Wenn du sagst, so Gruppe ist eine Methode letztlich, die hilfreich ist, die unterstützt. Wie wäre das für Kinder, da Gruppenangebote zu installieren? Also das wäre ja nochmal eine ganz andere Idee.
Das müssen ältere Kinder sein. Die Schweizer sind da weiter als wir. Die in der Schweiz haben das so, dass sie tatsächlich Kindern ab 9 Jahren Gruppen bieten. Das heißt, die sind in Schulbezirken und dann sind Schulsozialarbeiter da, die geschult sind in dem Bereich und bieten einmal im Monat so eine Gruppe an. In dem Selbsthilfebereich gibt es Alatin bei den anonymen Alkoholikern. Das sind Kinder ab auch 9, 10 Jahre, die treffen sich einmal die Woche. Es gibt da schon verschiedene Angebote. Da muss man gucken, für kleinere Kinder im Elementarbereich ist es schwierig. Dann ist eher etwas so von Persönlichkeitsbildung wichtig. Das heißt, also der erste Schritt wäre Offenmachen der Sucht im Elternhaus. Der zweite Schritt wäre eine Bezugsperson außerhalb der Familie. Meistens pädagogische Mitarbeiter in der Schule oder im Kindergarten. Und der dritte Bereich wäre ein Netzwerk. Ein Netzwerk zum Beispiel Einbindung in einen Verein, da wo die Kinder ihre Stärken haben, zum Beispiel um den Persönlichkeitsaufbau zu haben. Und dann müsste man natürlich weiterkommen. Natürlich, umso älter die Kinder werden, umso bewusster sind sie ja auch. Und da kann man tatsächlich sich überlegen, ob man dann eine Gruppe anbietet.
Das ist ja Praxiserfahrung letztlich auch, dass ja auch die Arbeitsbedingungen auch im Elementarbereich, im Kindergarten- und Kita-Bereich immer komplexer werden. Die individuellen Fragestellungen werden immer komplexer und das ja häufig auch mit so einer Überlastungsempfindung der Kolleginnen einhergeht. Parallel dazu bedarf es ja, wenn das erkannt ist, aha, das ist ein Kind aus einem Suchtkontext, bedarf es ja besonderer Zuwendung.
Richtig. Ist aber auch eine Entlastung auf der anderen Seite. Ich habe gerade aus verschiedenen Kindergärten jetzt auch gehört, dass da Kinder mit Auffälligkeiten sind, die nicht zugeordnet werden können. Die werden eher so ein bisschen am Rande gestellt, also der ist ja auffällig, geht mal draußen spielen. Wenn aber Verständnis da ist vom pädagogischen Mitarbeiter, versteht, warum er so ist oder sie ist, völlig egal, ist das auch eine Erleichterung. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Belastung, es ist ja, das soll jetzt mehrfach gehört, das ist auch um den Teilnehmern, dass das schon eine Geschichte ist, die die Arbeit leichter macht, die pädagogische Arbeit.
Ja, dann müsste ich gezielter, fachlicher wirken und sagen, und nicht so im Sinne, oh ja, der, dieses arme Opfer.
Richtig, genau. Das heißt, wenn ich, es ist ja im Grunde genommen, nehmen wir das Beispiel des Zimmermanns. Wenn er ein Stück Holz behaut und bearbeiten muss und sieht, da sind Äste drin, dann hat er ein bestimmtes Konzept, um das Holzstück zu bearbeiten, damit seine Arbeit erleichtert wird und das Holzstück profitiert. Und wenn ich da eine Metapher draus mache, ist es im Grunde genommen mit den Kindern genauso. Ja. Ich habe dann ein Konzept, wie ich dem Kind helfen kann und ich mich erleichtere.
Okay. Was ist noch wichtig?
Die Motivation. Ich spüre ganz häufig in Gesprächen, gerade mit pädagogischen Mitarbeitern, ich kenne das mehr aus dem Bereich Schule, dass diese große Unsicherheit sich auch auf den eigenen persönlichen Bereich überträgt. Eine gewisse Unzufriedenheit dann da ist und eigentlich die Handwerkszeuge fehlen, um mit der Situation umzugehen.
Das ist ja, was häufig auch in Institutionen zu beobachten ist. Letztlich gibt es auch innerhalb dieser Organisation Möglichkeiten und Räume und Themen auch entsprechend zu platzieren. Oder gibt es da auch Unsicherheiten? Kann ich das Thema eigentlich hier in meiner eigenen Organisation irgendwie platzieren?
Das ist im Grunde ein ganz heißes Thema. Das Kernproblem, was ich sehe im sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen oder therapeutischen Bereich, ist, dass es heute nur noch um Geld geht. Das heißt, es geht wenig um Qualität. Es geht im Grunde genommen, wie wird das bezahlt, wo wird das bezahlt und wie finanziert sich das irgendwo. Dabei bleiben teilweise sehr gute pädagogische Konzepte auf der Strecke. Das ist eines der größten Probleme. Und die Institutionen kämpfen ums Überleben, weil wir haben eine Marktwirtschaft. Das ist nicht mehr so staatlich organisiert wie in Dänemark zum Beispiel oder Österreich oder Schweiz, sondern wir haben wirklich im sozialen Bereich eine Marktwirtschaft. Und da wird nicht mehr auf Qualität geguckt, da wird aufs Geld geguckt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, wo viele Organisationen Riesenprobleme mit haben.
Okay, soweit erstmal. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei dir und alle Menschen, die das hören, die können uns gerne ansprechen. Und wir würden dieses Thema entsprechend auch weiter in die Welt tragen wollen. Ja, vielen Dank. Euch schulen, mit euch ins Gespräch gehen.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.